Danke vielmals. Oh, laut. Kann ich einen Ständer haben? Ich freue mich auch sehr. Mein Bayerisch ist nicht so gut, aber ich denke, ihr versteht auch mein schweizerisch angehauchtes Hochdeutsch. Ich freue mich echt auch dabei zu sein heute an diesem Gottesdienst und hier zu sein. Und ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt von der Gemeinde, von den Räumlichkeiten, die ihr habt. Und im Gebet, wie es Manfred schon gesagt hat, da war echt dieser Eindruck da, dass der Geist Gottes brütet über diese kleinen Versammlung. Oder ich möchte es mal so sagen, über dieser noch kleinen Versammlung. Im Alten Testament lesen wir, verachtet nicht den Tag der kleinen Dinge. Wesentlich ist nicht, wie groß wir sind, wesentlich ist, wie groß Gott ist. Wesentlich ist nicht, was wir tun können, wesentlich ist, was Gott zu tun vermag. Und wenn wir hineinschauen in die Kirchengeschichte, wenn wir hineinschauen auch ins Neue Testament und das uns vor Augen führen, was Gott zu tun vermag, dann merken wir, Gott ist ein Gott, der an den Menschen interessiert ist, an deinem und meinem Leben interessiert ist. Und dieser Gott schreibt Geschichte. Und wo Gott anfängt, Geschichte zu schreiben, da kommt Heil hinein. Da kommt Hoffnung hinein, da kommt Wiederherstellung hinein. Und das ist unsere Zuversicht. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir manchmal auch an solchen Punkten, wo wir nicht mehr weiter können. Aber da ist dieser Gott, der uns weiterführt, der uns über eine neue, ja, in eine neue Ebene hineinführt und der uns berühren will. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit jetzt auch unter deinem Wort. Und ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen freisetzt, öffnest, dass wir echt erleben können, wer du bist. Herr, ich danke dir, dass du hineinwirkst, jetzt auch in unser Leben. Und ich bete, Herr, um deine Gnade, Herr, jetzt auch, dass du echt sprichst, dass du freisetzend sprichst, dass du uns, Herr, tiefer hineinführst, auch in ein Leben mit dir. Und ein Leben mit dir ist ein Leben mit Auswirkung. Ein Leben mit dir ist ein Leben, das von himmlischem Sinn erfüllt ist. Und ich danke dir, dass wir aus deiner Gnade heraus immer wieder neu vorangehen dürfen mit dir und ein himmlisches Ziel vor Augen haben, Herr, auf das wir zugehen, deine Herrlichkeit. Ehre sei deinem Namen. Amen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wir schon abgesprochen haben im Vorfeld, geistgeleitet leben. Geistgeleitet leben. Ich denke, das ist ein zentraler Schlüssel für unser Leben als Christen, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind. Wenn du mich fragst, was ist wirklich effektives Leben, dann möchte ich es auf diesen einen Punkt bringen. Effektives Leben ist ein Leben, das durch Gottes Geist geleitet ist und in diesen Dimensionen unterwegs ist. Und das ist etwas, was wir nicht tun können. Das können wir nicht aus uns heraus. Du kannst keine Methodik anwenden, um geistgeleitet zu sein, sondern da geht es um ganz andere Dimensionen, aber um wesentliche Grundprinzipien, die wir beachten sollten, wenn wir Menschen sein wollen, durch die Gott Geschichte schreibt in unserer Zeit. Eine Person im Neuen Testament, die mich stark beeindruckt, ist Paulus. Und Paulus, dieser Mann, der musste eine Resilienz haben in seinem Leben oder gehabt haben, er stand immer wieder auf. Ich meine, der Typ, der ging durch so heftige Herausforderungen, der wurde abgelehnt, der wurde gesteinigt, der wurde in den Knast geworfen, der wurde verleumdet, letztendlich wurde er auch hingerichtet, allein weil er an Jesus Christus glaubte. Allein weil er Jesus verkündigt hat, hat er so viel Ablehnung, so viel Kampf durchlebt. Und doch, glaube ich, ist er einer von den Menschen, die am meisten Frucht gebracht haben fürs Reich Gottes. Bis heute bringt dieser Mann Frucht. Allein der Römerbrief, wie viele Erweckungen hat der Römerbrief ausgelöst? Augustinus kam durch den Glauben durch den Römerbrief zum Glauben. Martin Luther brach durch den Römerbrief zur Erkenntnis der Rechtfertigung aus Glauben. Wesley kam durch die Vorreden von Martin Luther zum Römerbrief zum Glauben. Wow! All das hat Paulus in seiner Zeit nicht gesehen, aber er war ein Mann, der geistgeleitet war. Paulus schreibt irgendwo, wir sind Mitarbeiter Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht Gott ist unser Mitarbeiter, wir sollten mit Gott mitarbeiten. Und wenn wir das tun, dann geschehen auch die Dinge, Gottes durch unser Leben. Also geistgeleitet sollen wir leben. Und ich möchte einen Text lesen, von dem ich ausgehe. Und der steht in Apostelgeschichte 16. Missionsreise. Paulus ist mit seinem Team unterwegs. Und dort lesen wir: Sie durchzogen aber Phrygien und die galatischen Landschaften, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Dieser Text, wenn man ihn so liest, den liest man einfach so und man spürt erst, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, diese ganze Dramatik, die da drin steht. Hier lesen wir zweimal, dass der Heilige Geist das apostolische Team gehindert hat, das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist wehrte ihnen, das Evangelium zu verkündigen. Dann gingen sie woanders hin, der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht. Und ich finde das schon sehr interessant. Am Anfang der Apostelgeschichte sagt Jesus zu den Jüngern: Wenn der Geist Gottes auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria bis ans Ende der Welt. Und jetzt war Paulus unterwegs in der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt verhindert oder stoppt der Geist Gottes sie, genau das zu tun, was Jesus sagt, verkündigt das Evangelium. Hier fällt mir etwas auf. Paulus und das ganze apostolische Team, die erste Gemeinde, die war sensibel auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und sie spürten, wenn Gott einen Stopp setzt, dann gingen sie in die andere Richtung, Gott setzt wieder einen Stopp. Und dann kann ich mir vorstellen, dann war dieses Fragen da. Ja, und jetzt, Herr, was hast du eigentlich vor? Diese ständige Fragen: Gott, was hast du eigentlich vor? Was willst du tun? Und diese Momente sind manchmal die härtesten in unserem Leben, oder? Ich meine, wenn du unterwegs bist und Gottes Geist wirkt und du spürst die Hand Gottes über dir, Hammer, oder? Das ist Hammer. Aber wenn du plötzlich merkst, hey, der Geist Gottes stoppt und du vor dieser Frage stehst: Herr, was ist dein Plan? Was ist dein Wille? Das sind so die Zeiten dazwischen. So die Zeiten dazwischen, die manchmal hart sind auszuhalten. Und da sind wir schnell in Gefahr, einfach zu handeln, zu agieren und nicht auf Gottes Impulse zu warten. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14: Denn diejenigen, die vom Heiligen Geist geleitet sind, das sind die Kinder Gottes. Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet sind, das sind die Kinder Gottes. Und ich möchte so sagen, wenn wir Gemeinde Jesus sind, wenn wir Kirche Gottes sind, die der Herr sich erworben hat, dann sollten wir alle solche Menschen sein, solche Kinder, die vom Heiligen Geist geleitet sind. Zu spüren, wo der Herr einen Stopp setzt und zu hören, wenn der Herr sagt, go. Zu handeln, wenn Gott handeln will und zu warten, wenn Gott sagt, warte. Und das ist manchmal nicht einfach. Paulus sagt, das sind die Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Und um das geht es mir heute Morgen. Ich möchte ein paar Prinzipien weitergeben, die mir sehr, sehr wichtig sind, ausgehend von diesem Text, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, der vom Heiligen Geist geleitet ist. Und ich für mich muss sagen, ich bin immer noch am Lernen. Und ich glaube, ich werde es sein bis zu meinem letzten Tag hier auf Erden, vom Geist Gottes geleitet zu sein. Das Erste, was deutlich wird bei Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet sind, das sind Menschen, die in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Du kannst nicht geistgeleitet sein, wenn du nicht in Beziehung, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist stehst. Als Kinder Gottes, an dem Moment, an dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Erlöser und mein Herr. Ich möchte mit dir leben, ich möchte für dich leben, mein Leben gehört dir. In dem Moment kam Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in dein Leben. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Galater 4. In den Herzen der Kinder Gottes schreit dieser Geist, aber Vater. Da gab es einen Zeitpunkt, als du noch ohne Gott unterwegs warst, und dann gab es einen Zeitpunkt, wo du Gott dein Leben gegeben hast und du weißt, du bist ein Kind Gottes. Und das weißt du durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Du bist eine neue Kreatur. Gott wohnt in dir. Gott hat in dir Wohnung genommen durch den Heiligen Geist. Aber jetzt geht es nicht nur darum, dass wir diesen Geist in uns haben, sondern jetzt geht es darum, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott im und durch den Heiligen Geist. Beziehung. 2. Korinther 13, Vers 13, da schreibt Paulus, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gemeinschaft des Heiligen Geistes bedeutet, Beziehung zu haben mit Gott. Beziehung kannst du nicht konservieren. Beziehung kannst du nicht einmal kurz einfrieren und in die Tiefkühltruhe legen und sagen, sie bleibt frisch. Beziehung kannst du nur immer im Hier und Jetzt und heute leben. Und unser Gott ist ein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, aber er ist ein Gott, der jetzt gegenwärtig ist. Und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, bedeutet jetzt mit dem Herrn in Beziehung zu stehen. Heute, jetzt geht es darum, mit Gott zu leben und mit ihm in Beziehung zu stehen. In 2. Korinther 3, Vers 18, da schreibt Paulus, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Und das ist permanent. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Und dort im 2. Korintherbrief, da schreibt er diesen Vergleich von Mose, der ins Zelt der Begegnung ging und dann mit Gott redete, in der Wüste mit Gott redete, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Und dann geht Mose raus aus dem Zelt der Begegnung und sein Gesicht leuchtet. Und dann taten sie eine Decke über das Gesicht von Mose, damit, wenn das Leuchten aufhört, dass das nicht gesehen wird. Wow, was für eine Dimension. Zelt der Begegnung. Josua, sein Diener, der wich nicht aus diesem Zelt, weil er hatte so eine Sehnsucht nach dieser Dimension mit Gott. Und dann sagt Paulus dort in 2. Korinther 3, und das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute haben, denn Gott ruft dich in sein Heiligtum. Dieses Heiligtum ist nicht irgendwo auf Erden, nicht irgendeine Kirche, sondern es ist die Beziehung mit Gott direkt. Du schaust sein Angesicht an, in Gemeinschaft mit ihm stehst du und seine Herrlichkeit, sein Licht leuchtet auf dich und in dich hinein und fängt dich an zu formen. Wir schauen sein Angesicht an. Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 23, sagt Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen. Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten, die in Gemeinschaft mit ihm stehen, die direkte Beziehung mit ihm haben. Und die Auswirkung ist, wenn wir Menschen sind, die in die Gegenwart des Herrn hineinkommen, dann ist die Auswirkung die, dass wir Gott immer tiefer verstehen, immer tiefer erkennen, immer tiefer geformt werden von seiner Gegenwart. Das kannst du nicht theoretisch. Du kannst nicht ein Buch über Gott lesen und dadurch Gott kennenlernen. Selbst wenn du die Bibel liest, ohne in der Gemeinschaft mit Gott zu stehen, bleibt dieses Buch, diese Bibel für dich verschlossen. Erst wo du durch Jesus den Zugang hast zum Vater im Heiligen Geist, wird der Geist Gottes dich anfangen zu prägen und zu lehren und du gehst bewusst in die Gegenwart des Herrn. Der Himmel ist offen über uns. Und du kannst durch den Glauben in Gemeinschaft mit Gott treten. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten uns zuerst einmal in die Gegenwart des Herrn hineinsingen. Oder? Halbe Stunde Lobpreis machen und dann sind wir so einigermaßen in der Gegenwart des Herrn. Du bist dann in der Gegenwart des Herrn, wenn du einen Schritt im Glauben tust und weißt, Herr, der Himmel ist offen, durch dich habe ich freien Zugang. Herr, und ich bete dich an. Ich bin hier und du bist hier. Heiliger Geist, wirke an mir. Geist Gottes, öffne mein Herz, lass mich tiefer den Vater verstehen. Heiliger Geist, öffne mein Herz und lass mich tiefer die Erlösung in Jesus Christus verstehen. Herr, und ich bin hier und ich möchte dich anbeten. Und du fängst an, in neuen Sprachen zu beten. Du gehst bewusst in die Gegenwart des Herrn. Hebräer 4, Gnadenthron. Wir dürfen zu diesem Gnadenthron kommen. Geistgeleitete Menschen sind Menschen, die in der Gegenwart des Herrn stehen. Und da ist jeder Tag, jeder Tag ist eine neue Dimension da, wo du hineinkommen kannst. Am Morgen, wenn du deine Augen aufmachst, darfst du sagen, Herr, danke, dass das ein Tag deiner Gnade ist, dass du am Wirken bist und dass ich mit dir leben darf und dass dieser Tag in deinen Händen ist. Und ich möchte mit dir leben. Gemeinschaft mit Gott. Kommt mir nur so ein Gedanke jetzt noch, was ich sehr wichtig finde. Manchmal gehen wir zu den Menschen und reden mit ihnen über Jesus, ohne dass wir von Gott herkommen. Wisst ihr, priesterliche Menschen gehen von den Menschen her zu Gott und beten für sie. Prophetische Menschen kommen aus der Gegenwart des Herrn heraus und gehen zu den Menschen. Sie strahlen die Dimension Gottes hinein in ihr Umfeld. Ich glaube, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann meint er damit, durch euch soll meine Herrlichkeit sichtbar werden. Aber sie kann nur sichtbar werden, wenn wir aus seiner Herrlichkeit kommen. Und versteht ihr, das ist das Erste, was ganz zentral wichtig ist. Das kannst du nicht mit deiner Methode machen. Du kannst Beziehungen nur pflegen und leben, aber du kannst sie nicht methodisieren. Und hier ist ein großer Kampf um unser Leben, um dein Leben, um mein Leben. Das hast du nie irgendwo in trockenen Tüchern. Das ist enorm umkämpft, unsere Zeit mit dem Herrn. Herr, ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich möchte deine Stimme hören lernen, Herr. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Und das hat auch nicht nur mit Aktivismus zu tun. Das fällt uns auch schwer, einfach mal stille zu sein vor dem Herrn. Einfach nur zu sagen, du bist hier, Herr, und ich bin hier. Und jetzt bin ich in deiner Gegenwart und wirke. Ein großer Kampf in unserem Leben. Aber geistgeleitete Menschen sind Menschen, die in Beziehung mit Gott stehen. Und daraus resultiert das Zweite. Denn Menschen, die viel in Gemeinschaft mit Gott sind, diese Menschen erkennen nicht nur Gott, sondern sie erkennen auch sich selbst. Du erkennst daraus nicht nur Gottes Möglichkeiten und Gottes Dimensionen, sondern auch deine eigene Unfähigkeit. Geistgeleitete Menschen sind zweitens Menschen, die in tiefer Abhängigkeit von Gott leben. Methodengläubige Menschen sagen, ich habe es im Griff, denn ich habe die richtigen Tools. Ich weiß, wie man Gemeinde baut. Ich weiß, wie man Lobpreis macht. Ich weiß, wie man predigt. Ich weiß, wie man Seelsorge betreibt. Das sind methodengläubige Menschen. Sie haben die richtigen Tools. Sie meinen, sie hätten es im Griff. Geistgeleitete Menschen merken immer tiefer, ich habe gar nichts im Griff. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man predigt, wie man Gemeinde baut, wie man Seelsorge macht. Ich habe es nicht im Griff, aber ich bin in deinem Griff. Steht hier? Nicht ich habe es im Griff, Herr, aber ich bin in deinen Händen. Du hast mich im Griff und du musst wirken. Wenn du nicht wirkst, dann predige ich. Ich kann Menschen beeindrucken, aber nicht verändern. Dann kann ich Seelsorge machen, ich kann Menschen gute Ratschläge geben, aber nicht wirkliche Hilfe, die vom Himmel kommt. Du brauchst dieses prophetische Wort, das hineinspricht in einen Moment und Dinge löst. Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt in einer Baptistengemeinde. Und da waren 30 Leute am Abend zusammen. Und ich hatte schon beim Hinfahren einen prophetischen Eindruck, und zwar von einem Menschen, der von Schlangen umschlungen gefangen ist, von teuflischen Mächten. Und ich predige in dieser Baptistengemeinde und ich sage am Schluss der Predigt, ich habe einen Eindruck, hier ist ein Mensch, der von Schlangen umschlungen, von teuflischen Mächten bedrängt wird. Und dann kam mir ein zweites Bild, währenddem ich es sage, und da ist ein Mensch, der ist im Keller und da ist nur eine Luke und der Herr kommt und macht diese Luke auf und sagt, dein Platz ist nicht in der Dunkelheit des Kellers, komm heraus ans Licht. Prophetisches Wort. Natürlich hatte ich dann
Gerade in dem Moment, als ich es sagte, gleich auch schon die Anfechtung. Was sagst du hier eigentlich? Von Schlangen umschlungen, von teuflischen Mächten bedrängt in einer Baptistengemeinde? 30 Leute. Okay, ich fuhr heim und kaum war ich daheim, kriege ich eine Message, eine persönliche Nachricht. Das Bild, das du gesagt hast, von Schlangen umschlungen, dieses Bild ist meine Wirklichkeit. Gott hat so reingesprochen. Und ich habe gespürt, der Herr sagt, die Tür mache ich dir auf, komm raus aus dem Dunkeln, steh ins Licht. Prophetisches Wort, das kannst du nicht machen, das kannst du dir nicht ausdenken. In dem Moment muss Gott sprechen und du kannst mit einem prophetischen Wort in eine seelsorglich verzwickte Lage hineinsprechen, welches wirklich durch das Wort die Ketten sprengt. Und ich habe das schon so oft erlebt, wie der Herr einfach einen prophetischen Impuls hineinspricht und manchmal, wenn wir eben in Gemeinschaft mit Gott sind und in Abhängigkeit von Gott sind, dann wirst du prophetisch reden, ohne dass du es manchmal merkst, dass du es tust. Du sprichst in Leben hinein, im normalen Dialog und du redest in Tiefen hinein, die andere Person spürt, wow, hier geht es ganz schön nah an meine Existenz. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihr ist das Himmelsreich. Das sind abhängige Menschen von Gott. Glückselig sind die Armen. Herr, ich hab's nicht im Griff. Ich stehe mit leeren Händen vor dir. Ich kann nicht auf meine Predigt von letzten Sonntag hingucken und sagen, wow, da hast du gewirkt, du bist heute wirken. Nein, ich stehe mit leeren Händen. Das führt zu einer inneren Haltung der Abhängigkeit. Ich habe mal gesagt, ich habe eine Theologie der leeren Hände. Ich stehe immer wieder mit leeren Händen vor dir, Herr, und du musst sie füllen, du musst wirken, du musst es tun. Interessant ist, dass diese Abhängigkeit nicht zu einer Selbstsicherheit führt, die dich loslöst von Gott, sondern sie führt dich zu einer Sicherheit in der Abhängigkeit von Gott. Ich bin so gewiss, dass der Herr wirken wird, weil ich es einfach immer und immer wieder erfahre. Es gibt keine Predigt in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren, in denen die ich gehalten habe, wo ich nicht sagen müsste, der Herr hat gewirkt. Theologie der leeren Hände. Ich stehe vor dir, Herr, ich habe es nicht in den Händen. Ich kann nicht predigen, ich kann auch nicht lehren. Nicht so, dass Menschen verändert werden. Nicht so, dass der Himmel sich öffnet über ihren Leben. Gott, ich brauche dich. Und das ist mein innerer Schrei. Gott, ich brauche dich, wirke du. Ich bin nicht mit weniger zufrieden. Ich möchte sehen, wie der Herr seinen Arm bewegt. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das, was wir sehen in Europa, das ist nur Tropfen der Gnade. Ich weiß, da gibt es noch viel mehr von Gott. Wenn Gott seinen Arm anfängt zu bewegen, da werden die Kranken heil, die Gebundenen frei, die Verlorenen gerettet. Kaputte finden Sinn. Ich möchte sehen, wie Gott wirkt in meiner ganzen Schwachheit, in meiner ganzen Unvollkommenheit. Und ich bin enorm unvollkommen. Ihr müsst nur meine Familie fragen. Könnten euch einige Fehler aufzeigen, die ich immer noch habe. Aber das ist die Gnade der Veränderung, in der wir leben dürfen und in Abhängigkeit von Gott leben. Abhängigkeit von Gott wirkt Gottes Herrlichkeit. Wisst ihr, was ich denke, was momentan geschieht weltweit? Die Fundamente werden erschüttert. Die Fundamente unserer Selbstsicherheit. Die Fundamente unserer Sicherheiten. Plötzlich, weltweit, Fundamente werden erschüttert. Worauf baust du dein Leben? Was gibt dir wirklich Sicherheit? Und dann merken wir, wie der Herr uns dann auch ruft, auch als Kirche ruft, komm raus aus dem Boot, steig aufs Wasser und schau in meine Augen und lauf mir nach. Allein in der Abhängigkeit mit Blickkontakt mit Jesus. Wenn du auf dem Wasser läufst, dann weißt du, da gibt es keine doppelten Balken. Das Einzige, was sich oben hält, ist der Herr und deshalb ganz, ganz, ganz gut die Augenkontakt halten. Jesus, du bist mein König, du bist der Herr, dir folge ich nach, dir vertraue ich und ich gehe einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Das Leben im Glauben, in der Abhängigkeit. Glauben bedeutet im Vertrauen abhängig sein von Gott. Deine Quelle, Herr, meine Quelle bist du und deine Quellen genügen. Du wirst mich versorgen, du wirst mich tragen, du wirst mit mir den Weg gehen. Meine Sicherheit bist du, ich vertraue dir im Leben und im Sterben.
Ein ganz wichtiger Punkt. Letztens habe ich ein schönes Zitat gelesen über das Gebet. Wer im Leben gelernt hat zu beten, kann es in der Stunde seines Todes. Gebet ist Beziehung, getragen. Und in der Stunde deines Todes, da hast du keine Sicherheiten mehr. Wo hältst du dich fest? Wo hast du dich festgehalten in diesem Leben? Abhängigkeit von Gott. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das schreibt er mitten aus existenziellen Nöten. Er sagt, ich kann alles, ich kann reich sein, ich kann arm sein. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Dort kommt im Griechischen das Wort autarkē. Ich bin autark von diesen Umständen. In meinen Umständen und unter meinen Umständen steht der Herr über meinen Umständen. Und er ist meine Quelle in allen Umständen. Ich bin autark. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Nicht das Lob der Menschen, nicht materielle Versorgung von Menschen, sondern Gott, du bist meine Quelle. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Schon im Alten Testament wusste das David, er sagt, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Nicht mit meiner Kraft, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Und ich sage dir eines, das Leben hat es so an sich, so manche Mauer vor dir aufzurichten, so manchen Goliath vor dir aufzubäumen. So manche angsterregende Situationen in dein Leben hineinzubringen. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Das ist es. Abhängigkeit führt zu Gottes Herrlichkeit, weil da hinein fängt Gott an zu wirken. Aber das ist oft begleitet von vielen Ängsten. Wir selbst sind voller Angst, voller Furcht, voller Zittern oft. Das lesen wir auch von Paulus, als er in Korinth das Evangelium verkündigt hat. Ich war bei euch in viel Furcht und Zittern. Und ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als allein. Aber ich war bei euch in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Abhängigkeit. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist es, was uns oft so schwer fällt, in unserer eigenen Schwachheit abhängig zu werden von Gott. Aber deshalb führt Gott uns auch manchmal in Situationen der Schwachheit. Damit wir verstehen, er ist genug. Das können finanzielle Herausforderungen sein, das können körperliche Herausforderungen sein, familiäre Herausforderungen sein, wo du an deine Grenze kommst und merkst, ich kann es nicht. Und das ist genau etwas, was uns überhaupt nicht gefällt. Wir wollen die Dinge im Griff haben. Geistgeleitete Menschen sind Menschen, die gelernt haben, in der Beziehung mit Gott in seinem Griff zu sein, die Hände zu öffnen und zu sagen, ich brauche dich, ich brauche dich. Jesus diente in der Kraft des Heiligen Geistes, die erste Gemeinde diente in der Kraft des Heiligen Geistes und wir. Und hier formt diese Abhängigkeit eine Demut des Herzens. Herr, ich brauche dich, mit leeren Händen komme ich vor dich. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, geistgeleitete Menschen, auch das resultiert aus den ersten Zweien, sind Menschen, die im Gehorsam gegenüber Gott und seinem Heiligen Geist leben. Gehorsam. Im Griff Gottes zu sein. Im Griff Gottes zu sein. Paulus sagt in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, liebe Geschwister, aber gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für euer altes egoistisches Wesen. Ihr seid befreit worden. Und die Freiheit eines Christen ist es, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Du bist frei geworden durch die Erlösung, um Gott gehorsam zu werden. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Nicht zu leben, wie man selber will, das ist immer noch der alte, versklavte Mensch, sondern zu leben, wie Gottes will. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht. Und hier ist Jesus unser Vorbild. Wir lesen von Jesus in Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist es, sagt Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Gehorsam. Jesus wurde gehorsam, Philipper 2, bis zum Tod am Kreuz. Dort siehst du den absoluten Gehorsam des Sohnes Gottes. Und wenn wir jetzt darüber noch nachdenken würden, das würde gewaltige Dimensionen öffnen.
Er, durch den Himmel und Erde geschaffen worden ist, das Wort, durch den Gott alles geschaffen hat. Er wurde Mensch und starb unseren Tod am Kreuz, gehorsam bis zum Tod. Das ist die Radikalität der Liebe Gottes, damit Gottes Dimensionen durchbrechen können in unserem Leben. Und hier kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott stehen, in Abhängigkeit von Gott stehen, dann werden wir Gottes Stimme auch hören. Aber wenn wir hören, dann führt das Hören zum Gehorchen. Manche Menschen wollen Gottes Stimme hören, aber nicht gehorchen. Und deshalb werden sie Gottes Stimme nicht hören, weil sie nur ihre eigene Stimme hören und das, was ihrem Willen entspricht. Und das kann ganz schön fromm abgehen. Es kann sehr religiös aussehen, der eigene Gottesdienst. Aber es geht darum, Gott gegenüber gehorsam zu werden. Wenn wir wollen, dass Gott durch uns Geschichte schreibt, dann müssen wir für Gott verfügbar sein. Dann muss Gott uns prägen können. Dann muss Gott uns korrigieren können. Dann muss Gott uns sagen können, hey, schau mal, jetzt geh. Halleluja. Du musst die Momente Gottes spüren und hören können, um das zu tun, was Gott will. Jesus sagt vom Heiligen Geist, wenn der Geist Gottes, der Beistand, gekommen ist, sagt er zu seinen Jüngern, den der Vater senden wird in meinem Namen, dann wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes in uns lehrt uns, der Geist Gottes erinnert uns, der Geist Gottes prägt uns und führt uns in die Wahrheit. Ein Jünger Jesu, und jeder Christ sollte ein Jünger sein, ein Jünger oder eine Jüngerin, oder Christen werden nicht älter, sie sind jünger. Im Älterwerden bleiben sie jünger. Und nicht abgeklärt, frustriert, verbittert, sondern frisch im Geist, weil sie Jünger Jesu sind. Ein Jünger Jesu hört die Stimme seines Herrn und er gehorcht. Und das ist der Schlüssel für einen kraftvollen Dienst. Es geht nicht um Macht im Reich Gottes, es geht um Vollmacht. Es geht nicht um eine Position, sondern es geht um göttliche Funktion. Es geht darum, dass Gott uns gebrauchen kann. Und wenn Gott uns gebraucht, dann liegt darin die göttliche Vollmacht. Gott schreibt durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben und durch unser Leben seine Geschichte. Und diese Geschichte ist eine Geschichte des Heils. In dieser Zeit, jetzt und heute und jederzeit. Und egal, wo du bist, wo du dich bewegst, ist der Herr in dir und Gott will durch dich wirken. Das sind die Dimensionen. Gott will diesen Kanal freisetzen, Ströme lebendigen Wassers mitten in diese Wüste hineinsenden, in dieser Zeit, wo so viele erschüttert sind, wo so viele keine Hoffnung mehr haben, wo so viele am Anschlag stehen. Da ist Gott und sagt, ich habe eine Zukunft, ich habe einen Plan. Und die Gemeinde Jesu steht in dieser Zeit, um das sichtbar werden zu lassen. Übernatürlich, natürlich. Nicht geistliche Luftkissenboote, abgespacete Fromme, die nur noch in Bibelversen reden, sondern Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott, aus der Liebe Gottes heraus den Menschen dienen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Übernatürlich, natürlich. Gehen wir zurück zu unserem Text, Apostelgeschichte 16. Der Heilige Geist wehrte zweimal. Und dann kommt diese Zeit dazwischen. Was jetzt, Herr? Und dann hat Paulus in der Nacht einen Traum. Ein mazedonischer Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Komm herüber nach Europa, hilf uns. Und er spürt, das ist der Herr. Das ist der Herr. Nach tagelangem Fragen kommt der Impuls Gottes, das ist der Herr. Und dann sagt er es seinem Team und dann steht dort, daraus schlossen wir, das finde ich auch so wunderbar, dass wir dort, nicht Paulus, der apostolische Leader, der gesagt hat, das ist der Weg und oder, braucht Abnicker. Mündigkeit des Teams, Freisetzung der Berufung, Freisetzung der Begabungen, damit Menschen wachsen können, links und rechts an dir vorbei, über dich hinaus. Apostolische Salbung. Und daraus schlossen wir. Und jetzt ist interessant, dann gehen sie rüber nach Mazedonien, oder? Und sie gehen nach Philippi und sie gehen an die Gebetsstätte und wieder Abhängigkeit von Gott her. Und jetzt, wo ist dieser Mensch, der sich für dich entscheidet? Sie predigen das Wort, Abhängigkeit von Gott. Und dann öffnet Gott das Herz der Lydia, einer Frau. Im Traum hatte er einen Mann. Und Paulus und sein Team sah, Gott öffnet ihr das Herz. Und das war die erste Person, die dort zum Glauben kam. Und ihr ganzes Haus, eine Purpurhändlerin, eine Leiterin, eine Frau, die Gott gebrauchen wollte. Und das war die erste Station, die erste Gemeinde auf europäischem Boden durch Paulus gegründet. Es gab schon andere Gemeinden, die durch Leute gegründet worden sind. Aber diese Gemeinde war die erste, die Paulus gegründet hat mit seinem Team. Und hier sehen wir all diese Punkte, Gemeinschaft mit Gott, in Beziehung mit Gott, damit spürt ihr, stopp, das ist nicht der Weg, aber Herr, was ist der Weg? Abhängigkeit von Gott, Gott, du musst reden, Gott redet und dann gehorsam, wir gehen. Und dann Gottes Wirken. Schau, dieses Prinzip ist ein Prinzip, das in deinem und meinem Leben genau dasselbe ist. Geistgeleitete Menschen sind Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben, in Abhängigkeit von Gott leben und im Gehorsam gegenüber Gott leben. Und die Frage ist natürlich jetzt, nach einer Predigt wie dieser, wo stehst du? Wo stehst du? Ist Jesus schon in deinem Leben? Hast du Beziehung mit Gott? Dann kannst du jetzt dein Herz öffnen, wenn du spürst, Gott ruft dich. Ich kann sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, sei du mein Erlöser und mein Herr, ich möchte mein Leben vertrauensvoll in deine Hände legen. Wenn Jesus schon in deinem Leben ist und du spürst, wow, meine Beziehung mit Gott ist vollkommen eingeschlafen, dann kannst du zu Gott heute sagen, Herr, ich möchte neu zurück an die Quelle. Gemeinschaft mit dir. Wo du merkst, du bist ein Mensch, der verkrampft die Dinge im Griff halten will, öffne deine Hand und übergib alles Gott. Übergib es Gott. Deine Ehe, deine Familie, deinen Arbeitsplatz, übergib Gott. Die Ängste deines Lebens. Das, was dich in der Nacht umhertreibt, mit deinen Gedanken, mit deinen sorgenvollen Gedanken, übergib es Gott. Und sei bereit zu sagen, Herr, wenn du sprichst, dann will ich gehorchen. Wenn du durch dein Wort zu mir sprichst, durch die Bibel, wenn ich sie lese, Heiliger Geist, lehre mich. Und wenn du sprichst, dann will ich gehorchen. Ich will die Schritte tun, die ich da erkenne. Kleine, einfache Schritte aus deiner Gnade heraus, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und das Ziel erreichst du nur, wenn du diesen Schritt tust. Und dann den nächsten, und dann den nächsten, und dann den nächsten. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Dass du ein Gott bist, der redet und auch heute Morgen hineingesprochen hat in Lebenssituationen. Herr, ich danke dir, dass wir allein aus Gnade vor dir stehen und du kennst uns und siehst uns. Aber da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wir dürfen kommen als Kinder Gottes mit aller Freiheit vor dich und sagen, Herr, hier sind wir. Danke, dass wir in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Danke, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen, nicht nur heute, sondern jeden Tag und immer tiefer und tiefer hinein in diese Beziehung. Danke, Herr, dass wir in Abhängigkeit von dir leben dürfen, weil wir wissen, dass wir die Dinge nicht im Griff haben, aber du alles in deiner Hand hältst und auch uns in deiner Hand hältst. Herr, und wir danken dir, dass du redest und wir sind hier und wir sagen, Herr, rede, dein Jünger hört und wir wollen gehorchen, wollen das tun, was du tun willst in dieser Zeit. So danke ich dir für diese Gemeinde. Herr, die du gesetzt hast hier in Burghausen zum Segen für die ganze Gegend, für die ganze Gegend. Im Namen Jesu, Geist Gottes, brüte darüber. Und ich bete um Freisetzung über euren Leben. Ich bete um geistliche Schau von Gott her über eurem Leben. Ich bete um Träume Gottes über eurem Leben, dass ihr seht, was Gott geplant hat. Und ich bete um Freisetzung. Vater, ich bete für diejenigen, die von Angst bedrängt sind, dass die Ängste weichen müssen und deine Kühnheit kommt, eine Freimütigkeit kommt, das Evangelium hinzutragen, zu leben unter den Menschen, die dich nicht kennen, mit den Menschen zu beten, ihnen Zeugnis zu geben von dir, ihnen in deiner Liebe zu dienen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.
Gottes Segen wünsche ich euch.